welche Wirkung hat denn das Sitzen? Das Sitzen ist ja in allen Kontexten gesetzt. Ne? Also wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass wenn wir in Lehr-Lern-Prozessen sind, ja, dass man das in sitzender Haltung tut. Das ist etwas, was wir seit der ersten Klasse Grundschule beigebracht kriegen. Und ich frage mich immer, wie ist man denn darauf gekommen, dass das denn die gute und beste Lernhaltung sein könnte?
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick ganz einfach klingt und auf den zweiten Blick eine Menge Bewegung in die Lehre bringen kann. Es geht um bewegte Hochschullehre. Mein heutiger Gast ist Dr. Robert Rupp von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Robert ist Forscher und Entwickler im Bereich gesundheitsfördernder und körperlich aktiver Hochschullehre. Er untersucht, wie sich Bewegung und Gesundheit mit guter Didaktik verbinden lassen. Und zwar so, dass Gesundheit nicht das Ziel, sondern ein wertvoller Nebeneffekt von aktivierendem Unterricht wird. Robert, schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, hallo Ivo. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch jetzt gleich.
Robert, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen hast du das Heidelberger Modell der bewegten Lehre entwickelt und dazu das Buch »Bewegte Hochschullehre – Einführung in das Heidelberger Modell der bewegten Lehre« veröffentlicht. Darüber, wie Bewegung Lernen unterstützt und was wir daraus auch für die Erwachsenenbildung lernen können, sprechen wir heute. Doch zu Beginn stelle ich dir wie immer hier die Frage, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, gern, Ivo. Ich wandere dafür vielleicht mal 30 Jahre in meinem Leben zurück. Ich habe zu der Zeit für meinen Traumberuf Medizin in Heidelberg studiert. Und die Gesunderhaltung oder Wiedererlangung der Gesundheit war für mich schon immer ein ganz zentrales Thema, was mich fasziniert hat. Und ein ganz wichtiges Lebensthema letztlich auch. Und es war dann so, dass es mich mitten im Studium dann selbst gesundheitlich aus der Bahn geworfen hat. Ich war viele Jahre raus, konnte mein Studium nicht mehr fortführen. Und als ich dann Ende meiner 20er Jahre dann meine vollständige Gesundheit zum Glück wieder erlangen konnte, habe ich mich neu orientiert. Das war so eine Phase in meinem Leben, wo ich viel lernen musste und viel gelernt habe. Und irgendwie war das neue Thema Lernen. Und also habe ich angefangen, Lehramt zu studieren an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg und habe dort Sport und Deutsch studiert und nach dem Staatsexamen auf Lehramt dann weitergemacht an der PH und habe Diplom studiert in Richtung Bewegung und Gesundheitsförderung. Und als ich auf Diplom studiert habe, dann ist bei uns zeitgleich an der Hochschule ein neuer Studiengang gegründet worden, Prävention Gesundheitsförderung, der mit Lehramtsausbildung erstmal nichts zu tun hat. Und als ich dann mein Diplom in Pädagogik in der Tasche hatte, hatte ich sozusagen das große Glück, in diesem neuen Studiengang als wissenschaftlicher Mitarbeiter anfangen zu können. Und so hat sich so ein bisschen für mich ein Kreis geschlossen. Ich bin zu meinem alten Herzensthema Gesundheit zurückgekommen über einen ganz anderen Zugang, nicht über die Medizin, sondern über die Pädagogik letztlich. Ich sage immer, nicht über Skalpell, Spritze und Tabletten, sondern tatsächlich über die Idee, wie kann man Menschen über gelingende Bildungs-Lehr-Lernprozesse in ihrem Wohlbefinden, in ihrer Gesundheit, in ihrem Gesundheitsverhalten stärken und unterstützen. Das ist das, was zu meinem beruflichen Hauptthema geworden ist und wo ich einmal eine ganz interessante Schleife gemacht habe und dann jetzt wieder tatsächlich da bin, wo es mich ursprünglich motivational hingezogen hat.
Das ist ja lebensbiografisch wirklich hochinteressant und dein Herzensthema Gesundheit und jetzt eben auch Bewegung, dazu dein Studium der Erziehungswissenschaften. Robert, ich weiß von dir, dass du gemeinsam mit Chiara Dold und Jens Buksch und weiteren Kolleginnen und Kollegen das Heidelberger Modell der bewegten Lehre entwickelt hast, das ich jetzt bereits mehrfach bei der Anmoderation schon mal eingebracht habe. Das Heidelberger Modell der bewegten Lehre. Kannst du uns kurz erklären, worum es dabei geht und vielleicht auch, was ist das Besondere an diesem Modell?
Also, das Heidelberger Modell ist eine Idee, wie wir in den Hochschulkontext mehr Gesundheit reinbringen. Das ist das eine, aber auch diese Idee, wie kriegen wir eine qualitätsvolle Lehre hin. Das ist das andere. Wir haben bei einem Heidelberger Modell einen mehrdimensionalen Ansatz, so nennen wir es, einen umfassenden mehrdimensionalen Ansatz der Hochschullehre, um diesen qualitätsvoller und gesünder zu machen. Und wir heben da auf verschiedene Ebenen der Hochschullehre ab, systematisch, um körperliche Aktivität zu integrieren. Die eine Ebene ist, dass wir an Lehr-Lern-Methoden ansetzen und schauen, wie kriegen wir innovative bewegungsaktivierende Zugänge hin über die Methodenebene, wo wir Lehrmethoden verwenden, nutzen, etablieren, die Bewegung und Lehre zusammendenken. Das andere ist, dass wir an der Ebene der Lehrräume ansetzen. Das heißt, wir schauen, wie können auch Räume bewegungsförderlich und bewegungsfreundlich gestaltet werden, sowohl Indoor wie Outdoor. Häufig ist es ja so, dass die Indoor-Räume überhaupt nicht vorsehen, dass Bewegung stattfindet. Und deswegen gehen wir immer mehr auch raus. In dem Moment, wo die Wände wegfallen, haben wir einen größeren Bewegungsraum tatsächlich. Und der dritte Baustein ist der, dass wir in Weiterbildung investieren. Wir betreiben auch eigene Forschung zu dem Thema und stellen immer wieder fest, Dozierende sind hier sehr unvorbereitet auf dieses Thema. Es ist einfach nicht gewohnt. Und die Idee, wenn wir bewegte Hochschullehre etablieren wollen, müssen wir Dozierende, die ja letztlich die Lehre gestalten, für dieses Thema sensibilisieren, aber vor allem auch qualifizieren. Wie macht man das etwas? Wie bringt man Bewegung in die eigene Lehrveranstaltung? Wie kann ich das gut didaktisch verknüpfen? Und das ist ein Feld, was noch weithin ja wenig ausgebildet ist bei Dozierenden, weil es einfach sehr unüblich ist. Und da freue ich mich, dass wir irgendwann unser Heidelberger Modell tatsächlich inzwischen breit gestreut sind. Ja, ich sag mal, über 20 Hochschulen inzwischen tatsächlich auch Dozierende weitergebildet haben und ihnen diese Idee und diese Kompetenz an die Hand geben, dass sie das in ihrer Lehre umsetzen und letztlich auch leben.
Das ist eine respektable Zahl, 20 Hochschulen, die jetzt da stetig mitziehen, mit euch unterwegs sind. Mhm. Ich habe euer empfehlenswertes, tolles Buch zur Vorbereitung für dieses Gespräch zur Hand genommen und habe dort diesen sogenannten Stealth-Health-Ansatz entdeckt. Und dabei geht es offenbar darum, dass Gesundheit nicht das Ziel, sondern ein hübscher, angenehmer Nebeneffekt neben der guten Lehre ist, wie du das gerade auch beschrieben hast. Magst du uns zu diesem Prinzip oder vielleicht zu der Funktionsweise von diesem Prinzip in der Praxis noch was erzählen?
Vielleicht mal diese Idee, das eine ist zu fragen, wie funktioniert das Prinzip? Vielleicht drehen wir das Ganze mal um und sagen, wie funktioniert es vielleicht eher schlecht? Das ist vielleicht so dieser Ansatz, wie es in der Gegenwart läuft. Häufig ist es so, wenn wir zu dominant mit Gesundheit kommen und Gesundheitsargument und die Gesundheitslogik versuchen, auf die Lehre zu übertragen, dass viele Dozierende thematisch eher aussteigen. Also sie sehen Bewegung als ein Störelement, wenn ich es nur als eine Gesundheitsmaßnahme verkaufe für die Lehre. Und ich kriege immer wieder auch zu hören, zu sagen, ich bin noch gar nicht zuständig für die Gesundheit oder das Wohlbefinden meiner Studierenden. Ich bin Wissensvermittler, ne? So dieser Aspekt. Und da kommen dann diese Vorbehalte, die man hat. Bewegung kostet mich Zeit. Die Bewegung ist didaktisch nicht angebunden, ne? Ist eher ein Fremdkörper. Ihr übertragt die Gesundheitslogik auf die Lehre, wo sie es eigentlich vielleicht gar nicht hingehört, ne? Und setzt ein anderes Primat, was da gar nicht reinkommt. Und in diesem Stealth-Health-Prinzip drehen wir das Ganze strategisch um. Das heißt, wir schauen zunächst, was ist denn das übergeordnete Ziel von Hochschullehre? Was ist das Kerngeschäft? Und dann sind wir schnell bei der Idee einer qualitätsvollen Lehre, ne? Effektive Lehr-Lern-Prozesse. Und fragen dann, wie können wir über Gesundheits- oder Bewegungsimpulse diese Idee unterstützen und befördern? Also letztlich, wie können wir mit Gesundheit oder in dem Fall jetzt der bewegten Lehre, wie können wir mit Bewegung gute Lehre machen? Und setzen sozusagen diesen Bewegungsaspekt in eine zweite Reihe. Wir kommen nicht und sagen, Mensch, ihr müsst euch bewegen, sondern wir gucken, was ihr wollt und dann geben wir euch etwas an die Hand, was eine dienende Funktion hat und diese höhere Idee, effektive oder qualitätvolle Lehre unterstützt. Wir nennen das ein Co-Benefit. Wir sagen, die Bewegung unterstützt das Kerngeschäft und ganz nebenbei, ganz bescheiden sagen wir, hat es noch einen Effekt auf Wohlbefinden und Gesundheit. Das ist diese Idee versteckt. Stealth ist ein englischer Begriff. Verdeckte Gesundheitsintervention, die gar nicht so dominant daherkommt, sondern sich erstmal klein macht und dienen möchte.
Diesen Gedanken nehme ich gern mal mit, so ein versteckter, hübscher, angenehmer Nebeneffekt. Und ich habe mir gerade überlegt, Robert, weil du sagst, Bewegung in der Leere. Ich kann mir vorstellen, dass da viele tatsächlich zuerst mal an Sport oder Fitness denken. Ja. Und ich verstehe jetzt immer besser, ihr meint was ganz anderes. Und weißt du, ich erinnere mich jetzt gerade an so eine Weiterbildung, das war damals in München. Da war dieser pfiffige Trainer Tim Clark aus den USA. Und inhaltlich ging es damals um das Business Model U. Und Tim sagte uns immer wieder scherzhaft, get up, stand up. Und er sagte, sitting is the new smoking. Und dieser Ausspruch, sitting is the new smoking, meinte er natürlich, weil ja die USA, die Gesellschaft, ziemlich tabakkritisch seit vielen Jahren unterwegs ist. Und er sagte, wir müssen das überwinden. Und wir Teilnehmenden an der Weiterbildung in München sind dann wirklich laufend in Stehposition gegangen, haben den Raum laufend benutzt und eingesetzt und haben, ich würde sagen, 80% dieses mehrtägigen Trainings haben wir im Stehen und nicht im Sitzen absolviert. Und jetzt bin ich neugierig von dir zu hören, welche Art von Bewegung ist in eurer bewegten Lehre gemeint und wie lässt sie sich ganz konkret in eine Vorlesung oder ein Seminar integrieren?
Also diesen Vorbehalt hören wir auch ganz oft, wenn es um bewegte Hochschullehre geht. Viele assoziieren eben Sport und Fitness damit, ne? Und wenn es um Weiterbildung geht, muss ich in Sportkleidung kommen. Das ist einfach, da merkt man immer wieder, die Vorstellung fehlt. So wie du es gerade gesagt hast, uns geht es um ganz einfache Alltagsaktivitäten. Wir sagen auch Mikrobewegungen dazu. Das sind Dinge wie Aufstehen, Stehen, Umhergehen, immer wieder Haltungswechsel, das heißt ein Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Gehen, ne? Dieser dynamische Wechsel. Wir sagen, es entsteht eine Sitz-Steh-Bewegungsdynamik durch diese Haltungswechsel. Das ist das, was wir anstreben. Und das Schöne daran ist, dass diese einfachen und ganz kleinen Aktivitäten viel besser und leichter mit Lehr-Lern-Prozessen zusammenzuführen sind als Sport und Fitness. Das kann ich nicht in eine Vorlesung oder ein Seminar integrieren. Aber diese Mikrobewegungen, die sind wenig hinderlich oder störend und die gehen sehr gut zusammen letztlich mit dem Lehr-Lern-Prozess und können kombiniert werden. Und selbst in einer Vorlesung, in einem großen Hörsaal, können Studierende zwischenzeitlich doch auch einmal aufstehen, ne, und für 5 Minuten sich zum Beispiel austauschen zur Mitte einer Vorlesung zu dem Stoff, der schon dran war. Also es ist ganz niederschwellig zu integrieren in die verschiedensten Settings.
Das Beispiel, das du hier jetzt erwähnst, ist für mich so plausibel. Ich war ja letzte Woche an der Buchmesse in Frankfurt, habe da das neue Buch von Joachim Lorenz und mir zu Microlearning propagiert. Und ich schaue immer, wenn ich in Deutschland in Städten unterwegs bin, dass ich abends auch in eine Comedy-Vorstellung gehe. Und ich war da in Frankfurt bei den Comedy Friends. Und ziemlich früh hatte der Hauptredner in diesem Saal, wo wir praktisch wie in einer Vorlesung sehr, sehr eng nebeneinander gesessen sind, etwa 100 Gäste für die Comedy-Show. Und dann sagt er so spaßeshalber, nehmt jetzt mal euren rechten Arm, die Hand, und legt sie der Person links von euch auf die Schulter. Und dann hat er uns aufgefordert, dass wir diese Schulter von einem uns unbekannten fremden Menschen in Frankfurt, Deutschland, leicht massieren. Und weil es halt Comedy war, hat er gesagt, und jetzt nähert ihr euch dem Ohr und flüstert diesem Menschen ins Ohr, ich freue mich riesig, dass du heute Abend hier neben mir sitzt bei dieser Comedy-Show. Und wir haben das alle gemacht, wir haben gelacht. Alle haben links von sich diese Person berührt und die Schulter massiert. Und weil es eben Comedy war, hat der Mann da gesagt, jetzt nehmt ihr die linke Hand und geht zur Person rechts und legt dort die Hand auf die Schulter. Und auch das haben wir gemacht, wieder mit dem Befehl, leicht die Schulter zu massieren. Und dann hat er gesagt, jetzt geht ihr nahe zum Ohr von diesem euch noch unbekannten Menschen und sagt ihm ins Ohr, du, ich hab so die Schnauze voll von dir und verpiss dich jetzt einfach. Und das war natürlich Comedy, aber er hatte den ganzen Saal in der Tasche und er hat gesagt, ihr wisst ja, ich bin vom Hintergrund Psychologe, das stimmt auch, das habe ich recherchiert, dieser Comedian. Und er hat gesagt, ich habe ein bisschen Vorstellung, wie Menschen ticken. Und tatsächlich, dieser Comedy-Abend ist von diesen kleinen Bewegungen, Mikromoment weg an, freier, bewegter, fröhlicher, heiterer verlaufen, als der vermutlich sonst gelaufen wäre.
Sehr schön. Ja, die Erfahrung mache ich auch. Sobald der Körper ins Spiel kommt, geht der Krampf, ne, aus Veranstaltung raus. Es kommt eine Lockerheit rein, es kommt eine Menschlichkeit rein, die den Lehr-Lern-Prozess tatsächlich nur gut tut und unterstützt. Ja.
Das heißt, du merkst das auch, ihr merkt das auch, dass solche kleinen, du hast das gesagt, Mikrobewegungen, kleine Impulse, aufstehen, umhergehen, du hast gesagt, Sitz-Steh-Bewegungsdynamik, das hat einen positiven Einfluss auf Konzentration, Motivation oder gar Lernleistung.
Genau. Also auch hier vielleicht mal, es ist immer so die Frage, was sind die Effekte von diesen Mikrobewegungen? Vielleicht kann ich es auch hier mal umdrehen und frag, welche Wirkung hat denn das Sitzen? Das Sitzen ist ja in allen Kontexten gesetzt, ne? Also wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass wenn wir in Lehr-Lernprozessen sind, ja, dass man das in sitzender Haltung tut. Das ist etwas, was wir seit der ersten Klasse Grundschule beigebracht kriegen. Und ich frage mich immer, wie ist man denn darauf gekommen, dass das denn die gute und beste Lernhaltung sein könnte?
Ist ja völlig verrückt, oder? Diese Rumsitzerei.
Ja. Und mir ist noch keine Studie untergekommen, die nachweisen würde, dass das Sitzen eine tolle lernunterstützende Haltung ist. Aber wann immer ich komme mit Bewegung, wird immer gleich nach Effekten gefragt. Ja, ne, erzähl mal, warum und was wirkt denn da? Ich sage, ja, zeig mir doch erstmal, dass das Sitzen so toll ist. Und das ist interessant. Es gibt inzwischen einige Studien, die zeigen, dass Sitzen durchaus ein starkes Problem darstellt in Lehr-Lernprozessen. Ich zitiere an der Stelle gern eine Studie aus dem KIT, vom Karlsruher Institut für Technologie, die eine Untersuchung an 800 Studierenden durchgeführt haben. In großen Vorlesungen sind die hingegangen und haben gefragt, die Studierenden, was macht denn das lange Sitzen mit euch? Und das Interessante daran war, dass fast 90% der Studierenden gesagt haben, meine Konzentration lässt nach. Fast 90% sagen, meine Motivation lässt nach. 87% sagen, ich spüre zunehmend Müdigkeit. Ja, und dann kommt noch dieses innerliche Unwohlsein dazu. Innere Unruhe, Verspannung, Rückenschmerzen. Das heißt, nur allein der Umstand, dass Menschen in Lehr-Lernprozessen längere Zeit ununterbrochen sitzen, nimmt uns eigentlich jede pädagogische Basis für einen guten Lehr-Lernprozess. Ja, ich habe eine träge, müde, unmotivierte, unkonzentrierte Masse vor mir, unabhängig davon, wie toll meine Lehre ist oder nicht, nur unter dem Umstand, dass sie jetzt mal 30 oder 45 Minuten gesessen waren. Und entzieht da, ne, jede pädagogische gute Basis, auf der wir Lehr-Lernprozesse aufbauen könnten. Auch das ist spannend. Dazu gibt es weitere Studien international, die das auch bestätigen, dass sozusagen diese Ermüdung bereits nach circa 15 Minuten signifikant ist und eintritt, ne, wenn Studierende in Lehrveranstaltungen längere Zeit sitzen. Und das wäre so dieses eine, zu schauen, dass wir uns eigentlich ein Problem selbst schaffen, wenn wir die Lernenden längere Zeit sitzen lassen, egal ob das jetzt Schule, Erwachsenenbildung oder Hochschulkontext ist.
Mich spricht dieser Gedanke an, Robert, dass wir uns selber Probleme schaffen, wenn wir die Leute ständig in dieser Sitzposition halten.
Ja.
Und wenn ich mich jetzt an meine eigene Biografie, an meine eigene Zeit an der Hochschule erinnere, ich meine, wir sind die allermeiste Zeit gesessen und das oft über Stunden. Ich habe einen Teil von meinem Studium der Sprachwissenschaften in Salamanca in Spanien absolviert. Mhm. Und weißt du, ich hatte mir damals täglich ein Bewegungsprogramm vorgenommen und bin zu Fuß mit dem Rad, später am Abend auch beim Tanzen im legendären Submarino, das war unser Tanzlokal damals, in Bewegung gegangen, bewusst in Bewegung gegangen. Mhm. Und ich kann mir allerdings vorstellen, dass vielleicht nicht alle Studierenden so ticken. Und du hast ja zu Beginn erwähnt, dass auf Seite der Dozenten da so ein bisschen Skepsis ist und die sagen, ja, was ist der Benefit und ist das nicht ein Fremdkörper, wenn wir jetzt hier noch Bewegung irgendwie einbauen, lenkt das nicht ab? Und ich stelle mir gerade die Frage, gibt's auch kritische Stimmen von den Studierenden, wenn also die Lehre plötzlich bewegter wird? Wie sieht das aus?
Also dazu kann man sagen, wir beforschen ja auch diese Thematik und haben auch Dozierende interviewt, was ihre Erfahrungen sind, beziehungsweise was die Hindernisse und Störungen sind, wenn sie mit Bewegung in der Lehre arbeiten. Und da haben wir ganz häufig die Formulierung von bewegungsfaulen Studierenden gehört oder bewegungsunwilligen Studierenden. Und wenn ich dann mal was mache in meiner Lehre, dann verdrehen die ganz komisch die Augen und bleiben trotzdem sitzen, auch nach mehrfacher Aufforderung. Und das war so ein Aspekt, den wir aus unserer Studie rausgezogen haben. Ja, Studierende wollen sich anscheinend nicht bewegen, wenn man die Dozierenden hört. Man kann das jetzt so hinnehmen. Es gibt aber, denke ich, durchaus eine andere Lesart von dem Ganzen. Nämlich das, was ich schon vorhin angedeutet habe. Meine Erfahrung oder mein Zugang ist, dass das ganz stark lernbiografisch erworben ist. Wer ab der ersten Klasse und zunehmend mit weiterführender Schule immer mehr diese Erfahrung macht, dass Lernen etwas ist, was im Sitzen auf einem Stuhl an einem Tisch stattfindet, und der dann irgendwann nach 13 Jahren dieser Sozialisation dann von einem Dozierenden hört, jetzt steht auf, ihr dürft stehen und gehen, ja, dass das wirklich etwas ist, was ganz stark den eigenen Erfahrungen widerspricht und wo man erstmal so ein bisschen ein Umdenken braucht. Auch der Raum von seiner ganzen Gegebenheit spricht ja auch eine ganz klare Sprache. In der Psychologie spricht man von Affordanz. Also jeder Stuhl spricht die Sprache, komm zu mir, setz dich auf mich, bleib bei mir. Ja, was soll ich denn in einem Seminarraum mit 60, 80 Stühlen und 40 Tischen oder wenn wir im Hörsaal sind, ne, mit 200, 400, 600 Stühlen, der schreit so dominant, setz dich und bleib sitzen, dass eine einfache, zarte Aufforderung eines Dozierenden, einer Dozentin, ja, zu sagen, Leute, ihr dürft jetzt mal aufstehen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn sozusagen die Studierenden sitzen bleiben und diese Aufforderung vielleicht nicht gleich trauen oder in Begeisterungsstürme ausbrechen. Da sind sie zu stark in die andere Richtung sozialisiert. Und andererseits merke ich aber immer wieder, ist ein dickes Brett, was man bohren muss, ne? Weil einfach die Erfahrung so da ist und eine einmalige Aufforderung funktioniert dann nicht. Jetzt hat das Semester wieder begonnen, wir sind jetzt in der dritten Woche bei uns an der Hochschule. Ich brauche so circa 3 bis 4 Termine, früher habe ich Sitzungen gesagt, ne? Die ersten 3 Sitzungen, es sind keine Sitzungen bei mir, wo ich dranbleiben muss, wo ich immer wieder ermuntern muss und sag, Leute, es ist bei mir ein erwünschtes Verhalten. Ich sehe das nicht als ein Störpotenzial, ihr dürft. Und es dämmert dann so langsam. Erst sind es 1, 2, die kommen sich schnell blöd vor, setzen sich wieder hin, wenn 50 andere sitzen. Und irgendwann kippt es. Sie erleben, dass es einen Unterschied macht, auch was ihr Wohlbefinden, ihre Konzentration, Wachheit betrifft. Sie entdecken diesen Freiheitsgrad, den es hat, wenn ich nicht gezwungen werde zum Sitzen. Und dann ist es tatsächlich so, dass mit der Zeit, mit der Erfahrung auch die Begeisterung kommt. Und dann haben wir durchaus auch größere Formate, wie zum Beispiel Podcast-Walks oder Autospaziergänge, wo dann wirklich die Begeisterung groß ist und die Studierenden erleben, was denn Lehre oder Lernprozesse noch sein können.
Du sprichst gerade Podcast-Walks an und das ist natürlich Musik für meine Ohren. Wir sind ja hier ungefähr beim Podcast-Gespräch bald 150 miteinander unterwegs. Mhm. Und ich setze in diesen 3 Jahren, wo ich diese Podcast-Episoden mit Expertinnen und Experten bei Education Minds produziert habe, in meinen eigenen Trainings immer mehr Podcasts im Raum ein. Bei mir läuft das so, dass ich ungefähr 4 A4 Blätter vorbereite. Auf jedem Blatt steht Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4. Dann der Titel der Podcast-Episode, ein Bild dieser Person. In der Regel ist das jemand, der Gast bei mir war. Und dann ist ein QR-Code, der die Teilnehmenden mit ihrem Smartphone fehlerfrei zu dieser Episode führt. In der Vorankündigung zur Weiterbildung sage ich auch, nehmt bitte Kopfhörer mit. Ihr werdet einen Teil in Bewegung im Raum oder im Treppenhaus oder im nahen Gelände des Schulgebäudes bewegen. Und sehr oft mache ich sogar diesen Auftrag so präzise, dass ich sage, hör dir den Podcast an und hör dir speziell Minute 17 bis 21 an und nimm Stellung zu dieser Aussage von diesem Experten, weil später im Plenum werde ich dir eine Frage dazu stellen. Und das heißt, die Teilnehmenden wissen, dass sie an diesem Seminartag Bewegung erwartet. Sie wissen, dass ihre Kopfhörer mit dabei sein sollten. Und sie haben noch diese Auswahl im Raum, weil zu Beginn laufen sie schon mal von Podcast-Vorschlag 1, 2, 3, 4 vorbei und sie entscheiden autonom, was interessiert sie. Und später habe ich beobachtet, die Teilnehmer sind mit ganz anderer Energie im Plenum zurück. Und dann gibt es sogar Teilnehmer, die sagen, jetzt bin ich neugierig geworden, was die anderen über Podcast Nummer 2 erzählt haben, den ich vielleicht nicht gehört habe. Und ich nehme dort noch den QR-Code auf, weil ich will auf dem Rückweg auch noch die Episode Nummer 2 mir anhören, auf dem Weg nach Hause. Das heißt, wir haben Bewegung in der Sequenz, wir haben Bewegung am Seminartag, wir haben die eher innovative, ungewohnte neue Lernform mit Podcasts alleine, nicht immer in einem Gruppensetting unterwegs zu sein, aber wir haben auch wieder Reflexion und wir haben wieder Austausch in der Gruppe, wir haben wieder Nachdenken. Geht das so in diese Richtung, wie du dir das vorstellst, oder wie machst du diese Podcast-Sessionen?
Ganz unterschiedlich. Also das eine, so wie du sagst, es ist ein Podcast, der wird im Vorfeld auf die Lehr-Lern-Plattform hochgeladen. Die Studierenden ziehen sich den vorher runter und wissen Bescheid, morgen in der Lehrveranstaltung gehen wir. Manchmal gehe ich mit, hole mir während meiner Lehrveranstaltung auch frische Luft und Bewegung draußen ab, ne? Und wir gehen dann 15, 20 Minuten, es gibt Info auf die Ohren. Und je nachdem, wo wir dann sind, gibt es einen Kreis, wo dann reflektiert wird über das eben Gehörte beispielsweise. Es geht aber sogar so weit, dass ich solche Podcast-Sequenzen inzwischen ziehe bis auf Tages- oder Halbtagesformate, also Walk-and-Share-Formate. Die Studierenden suchen sich im Vorfeld eine schöne Wanderroute in der Natur. Freitags, das sind dann so Blocklehrveranstaltungen, werden von mir über Podcasts sozusagen durch den ganzen Vormittag geleitet. Entweder Dinge, die ich selbst aufnehmen oder ausgewählte, bereits existierende Podcasts werden dann angeleitet, sozusagen das während einer Naturwanderung sich anzuhören, immer wieder innezuhalten, Reflexionsfragen sich zu beantworten schriftlich. Und wir treffen uns dann nachmittags online in Zoom und dann werden die erwanderten Gedanken ausgetauscht und das ist dann der Share-Teil. Ne? Man tauscht sich aus, man ist intensiv dann in dem Austausch und hat diese zwei Aspekte zusammen. Ich für mich allein, Naturkontext, vertieft in eine Eigenreflexion gehend und am Nachmittag teile ich es dann mit anderen Menschen und wir schauen, was wir damit machen. Das sind sehr herausgehobene Veranstaltungen, die bei Studierenden auch hängen bleiben und wo sie sagen, ist völlig ungewohnt, ne? Während eines Blocktages, wo ich normal von 9 bis 16 Uhr in einem sperrigen Seminarraum sitze normalerweise, draußen in der Natur zu sein, immer wieder innehalten zu können, mal tief zu atmen das, ja, sind sehr herausgehobene Zugänge, die hängen bleiben und eine Besonderheit darstellen für die Studierenden letztlich auch.
Ich bin sehr dankbar für dieses tolle, lebendige, anschauliche Beispiel. Und ich will nochmal zum Beginn unseres Gesprächs von heute zurückkehren. Bewegte Lehre in der Hochschule, weil du hast dort gesagt, wir sollten uns bewusst werden, dass mehr Bewegung in der Hochschule, in der Erwachsenenbildung auch den schönen Nebeneffekt hat, dass dies den Lernprozess unterstützt und befeuert. Mhm. Und das heißt für mich auch, du verbindest Bewegung immer mal mit Didaktik, quasi mit der Frage, ja, wie gestalten wir das Lernen möglichst produktiv? Meine Frage an dich, Robert, welche Chancen siehst du darin, Bewegung auch als didaktisches Prinzip zu verstehen und eben nicht nur unter einem Gesundheitsaspekt?
Genau. Da sind wir weg von dem, die häufigste Assoziation, wenn ich sage, wir bringen Bewegung in Lehr-Lernprozesse, ist die Bewegungspause. Aber wie der Name schon sagt, Pause, es ist eine Unterbrechung. Ne? Wir bringen nicht Bewegung und Lehr-Lernprozesse zusammen, sondern wir unterbrechen das eine zugunsten des anderen. Unser Ansatz ist zu sagen, wir machen es zu einem didaktischen Unterrichtsprinzip. Wir verbinden das Ganze miteinander. Wenn Studierende beispielsweise bei einer Karusselldiskussion sich austauschen und intensiv in Kontakt kommen. Es gibt einen Innenkreis und einen Außenkreis, in dem gestanden wird. Man hat ein direktes Gegenüber, tauscht sich intensiv aus. Viel intensiver, als wenn ich zum Beispiel mit einer sitzenden Gruppe eine Reflexionsfrage stelle. Da sind sie immer ein, zwei, drei Gleichen, die aktiviert werden. Der Rest sitzt passiv, sitzend drin. Ja. Wenn ich so eine Karusselldiskussion habe, sind alle gleichzeitig aktiviert. Und zwar, wir nennen das Doppelaktivierung. Sie sind körperlich aktiviert, weil sie mal aus der Sitzhaltung rauskommen. Sie stehen sich gegenüber und werden kognitiv aktiviert. Nach der ersten Runde, zwei, drei Minuten, dreht sich der Außenkreis zwei Plätze weiter. Ich habe ein neues Gegenüber und es geht weiter. Das ist genau diese Idee von minimal körperlicher Aktivierung und gleichzeitig kognitiver Aktivierung. Das funktioniert genauso bei einem Walk and Talk beispielsweise. Es gibt einen Input, 20, 30, 40 Minuten und dann spiele ich den Studierenden einen Ball zu. Jetzt haben sie genug Input gesammelt, jetzt sind sie aktiv. Ich aktiviere sie doppelt über Körper und Geist, sie kriegen Reflexionsfragen, kriegen 10, 15, 20 Minuten, je nach Komplexität der Frage Zeit, um sozusagen dann im Gehen sich intensiv zu den bisher Gehörten auszutauschen und eine Antwort zu lösen. Und das ist dieser didaktische Zugang, wie wir Bewegung, Alltagsbewegung nutzen. Das eine geht nicht auf Kosten des anderen, sondern wir verknüpfen die Lehr-Lernprozesse beiläufig im wahrsten Sinne des Wortes mit Bewegung und haben diesen Doppelbenefit, dass sie auf zwei Ebenen aktiviert werden. Bisher ist es häufig so zu sagen, Kognitive Aktivierung ist in Lehr-Lern-Prozessen total wertvoll, oder das Wort der Studierendenaktivierung. Aber wie so ein Lehrbuchsatz heißt es immer, Studierendenaktivierung ist ausschließlich kognitiv. Und ich frage mich immer, warum lasst ihr sozusagen diese körperliche Aktivierung als Ressource beiseite liegen? Jetzt habe ich ja vorhin nur davon gesprochen, dass Sitzen ein Problem ist, wissenschaftlich nachgewiesen. Es gibt inzwischen durchaus Erkenntnisse, Studien, auch aus dem Hochschulkontext, die nahelegen, dass das Aufstehen, das Gehen während des Lehr-Lern-Prozesses, Aufmerksamkeit, Wachheit, ja, und Motivation befördert. Da ist die Studienlage noch nicht so ausführlich oder so groß, weil einfach relativ wenig Forschung in diesem Feld bisher betrieben wird. Aber wir haben auch indirekte Evidenz über den Schulkontext, wo das schon länger als Idee sozusagen verfolgt wird, wo man zeigen kann, dass die Lernleistung steigt, das Mathematikverständnis, ja, dass sozusagen auch in Deutsch die Lesefähigkeiten besser werden, wenn Schule und Unterricht systematisch mit Bewegung verknüpft wird.
Robert, ich will dir als letzte Frage heute den Gedanken zuspielen. Wir hatten kürzlich hier in der Podcast-Reihe Education Minds Sabrina Malta auf Besuch zu ihrem neuen Buch Lernen leben. Und sie hat eben sehr ähnlich, wie du uns das jetzt geschildert hast, für eine Lernkultur, eine neue Lernkultur, bei dir eine von Bewegung inspirierte, begleitete, durchdrungene Lernkultur gesprochen. Und was ist deine Perspektive, wenn du jetzt in die Zukunft schaust? Was wäre dein Wunsch? Wie sähe eine solche bewegte Lernkultur in 5 oder 10 Jahren in Deutschland, Schweiz, auf der ganzen Welt aus?
Also vielleicht mal so gesprochen, dass Haltung einnehmen und Haltung zeigen in Bildungsprozesse zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Dass die momentan noch stark sich zeigende Antikörperhaltung, so nenne ich es manchmal, auch aufgegeben wird, ja, und man tatsächlich eine Offenheit dafür hat, Bewegungen in Lehr-Lern-Prozesse zu integrieren. Und dass es zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, wenn man davon spricht, dass man Lernende aktivieren möchte, dass man tatsächlich auch die körperliche Dimension mit einbezieht und es um eine körperlich-kognitive Doppelaktivierung geht.
Du hast das Stichwort Haltung eingebracht, das spricht mich an. Und lass mich doch mal an dieser Stelle ein bisschen die wichtigsten Gedanken zusammenfassen. Ich habe mir nämlich hier jetzt überlegt, Lernen darf lebendig sein und Bewegung kann uns helfen, Körper und Kopf gleichermaßen in Schwung zu halten oder eben auch in Haltung zu bringen. Und ich habe mir notiert, erstens statt Bewegungspause oder so Fancy Energizer, wie wir die im Training oft nennen, holen wir künftig Bewegung deutlich stärker und direkt in den Lernprozess hinein. Das eine geht praktisch mit dem anderen zusammen. Zweitens habe ich mir notiert, das Wichtigste ist, Menschen aus dem Sitzen quasi hoch vom Stuhl zu bringen. Und schon allein das Aufstehen, du hast ihm gesagt, so Mikrobewegungen, 3-4 Minuten in Stehposition etwas umzusetzen, das allein schon hat einen positiven Effekt und bringt einen Mehrwert. Und drittens habe ich mir notiert, mit dem Konzept Bewegung in der Lehre erhalten wir praktisch einen Hebel mit Doppelwirkung, der auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Teilnehmenden und möglichst auch der Lehrperson einzahlt und dadurch natürlich den Lehr- und Lernprozess beflügelt. Robert, was sind deine Gedanken? Was sind deine Ergänzungen?
Vielleicht einfach am letzten Punkt nochmal ansetzen und den du gerade genannt hast. So, was ist ein Bildungsverständnis? Und da gehe ich vielleicht mal in die 80er Jahre zurück. Hartmut von Hentig hat mal formuliert, was Bildung ist: die Menschen stärken und die Sachen klären. Und häufig ist die Sachvermittlung oder die Sachklärung dominant, ob es Schule, Hochschule oder Weiterbildung ist. Aber der andere Aspekt, ich nenne das überspitzt die Halbbildung, wenn der andere Aspekt, die Menschen stärken, nicht dazukommt. Und da ist eine Riesenressource darin, auch über den Körper zu kommen und die Menschen allein über die körperliche Aktivität in eine gute Lernverfassung zu bringen. Und wenn uns das gelingt, läuft die Sachvermittlung viel besser und leichter. Das eine geht mit dem anderen Hand in Hand. Und das wäre vielleicht so dieser Aspekt, den ich am Ende nochmal anfügen möchte. Nutzt diese Ressource, stärkt die Menschen darüber, dass er sie aus dem Sitz rausholt und die Körperressource nutzt und darüber euch den Prozess der Stoffvermittlung deutlich erleichtert und auch bei den Studierenden oder Teilnehmenden von Lehrveranstaltungen diese Benefits tatsächlich hervorrufen könnt.
Robert, du hast uns hier ein schönes Schlusswort geschenkt und ich frage immer ganz am Ende der Podcast-Episode, wie kann man sich mit dir verbinden, wo findet man dich?
ich habe so die Idee einer Zugehaltung. Also ich habe keine Homepage, man findet mich auf LinkedIn, kann sich darüber gern mit mir vernetzen. Ich poste da regelmäßig zu genau diesem Aspekt, den wir uns heute genähert haben, nämlich bewegte Lehr-Lernprozesse, bewegte Hochschullehre. Da kann man mit mir in Kontakt treten, sich austauschen. Ansonsten gern auch klassisch über E-Mail-Adresse robert.rupp@gmx.de. Das wären so die Zugänge.
Robert, wir werden das unten in den Shownotes vermerken. Dort auch den Link zum Buch Bewegte Hochschullehre, Einführung in das Heidelberger Modell der bewegten Lehre. Das Buch ist im Springer Verlag erschienen. Und mir bleibt einfach noch, dir ganz herzlich für dieses feine Gespräch zu danken und für die vielen Impulse, die wir heute mitnehmen können. Ich wünsche dir eine bewegte, gute Zeit.
Ich danke dir, Ivo, für dieses tolle und anregende Gespräch. Vielen Dank.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann! Dein Gastgeber Ivo Würst.